Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Das Christentum ist eine Zwangsjacke. Die Behauptung, dass euer Glaube die Wahrheit ist, das ist eine Bedrohung für die Freiheit der Menschen. Ihr Christen seid so eng. Ihr bezeichnet gewisse Überzeugungen als wahr und andere als falsch. Und ihr bezeichnet gewisses Verhalten als gut und anderes als moralisch verwerflich. Ja, ihr schließt sogar Menschen aus eurer Mitte aus. Mit diesem Vorwurf lege ich einmal einen Konflikt heute Morgen in den Raum. Herzlich willkommen zur heutigen Predigt. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist, durch und durch gut, wie wir es gesungen haben. Du bist das Leben und bei dir ist das Leben im Überfluss. Und du bist ein Gott, dessen Herzen dafür schlägt, uns zu begegnen. Du bist ein Gott, dessen Herzen dafür schlägt, den Menschen zu begegnen in dieser Welt. Du bist gekommen, um zu suchen, was verloren ist. Danke für diesen heutigen Morgen und dass du auch uns heute Morgen begegnest. Amen. Das ist also der Konflikt. Das Christentum ist eine Zwangsjacke. Es gibt im Konfliktmanagement ein Bild vom Eisberg. Der Eisberg, beim Eisberg liegt die größte Masse unterhalb des Wassers und die kleinere Masse über der Wasseroberfläche. Dieses Bild möchte ich nun an diesen Konflikt herantragen. Im Konfliktmanagement geht es dann darum, dass man, wenn man einen Konflikt beobachtet, zunächst einmal erkennt, dass nur ein kleiner Teil des Konfliktes das ist, was man sieht, nämlich die Sachebene. Dort geht es um konkrete Worte, um konkretes Verhalten. Der größte Teil in einem Konflikt liegt nicht, das ist nicht das Sichtbare, sondern ist unter der Wasseroberfläche. Dort geht es um die Beziehungsebene. Dort geht es um Werte, um Bedürfnisse, um Motive, um Erfahrungen und so weiter. Und es ist ratsam, wenn man einen Konflikt hat oder einen Konflikt moderiert, dass man sich dieses Bild vor Augen führt und sich bewusst macht, dass in einem Konflikt meistens das Wesentliche in der Beziehungsebene liegt. Das Uneigentliche ist eigentlich der Sachkonflikt. Dort findet man auch meistens nicht wirklich die Lösung, sondern auf der Beziehungsebene. Dort geht es ganz stark um unerfüllte Bedürfnisse, zum Beispiel das Bedürfnis nach Beziehung oder Sicherheit, aber auch das Bedürfnis, die Werte, die man hat. Das ist oft auch ein Wertekonflikt. Ich möchte nun dieses Bild mitnehmen in die heutige Konfliktsituation. Was ist nochmals der Vorwurf, der heute Morgen im Raum steht? Das Christentum ist eine Zwangsjacke. Wir Christen, wir definieren gewisse Dinge als richtig und andere als falsch, gewisses Verhalten als gut und anderes als nicht gut. Wir glauben sogar, dass Gott am Ende der Zeit, ein Gott der Liebe, Menschen aus seinem Paradies ausschließen wird. Ich möchte diesen Vorwurf, diesen Zeigefinger, der auf uns, das Christentum, gerichtet ist, mit einem Wort beschreiben, und zwar ist das Exklusivismus. Kommt ursprünglich aus der lateinischen Sprache und bedeutet so viel wie ausgrenzen. Der Ex oder die Ex ist die Person in unserem Leben, die wir ausgrenzen aus unserem Leben, die nicht mehr dazugehört. Und der Vorwurf an das Christentum ist nun dieser Exklusivismus. Dass sie sagen, ja, ihr habt richtig und falsch und gut und nicht gut, so das Schwarz-Weiß-Denken. Das steht heute als Vorwurf im Raum. Und dieser Exklusivismus, der zeigt sich einerseits auf der Ebene der Moral, also es gibt der Frage, was ist gutes Handeln? Also es gibt gutes und schlechtes Handeln, aber auch auf der Ebene der Dogmatik, der Frage, was soll ich glauben? Da glauben ja auch die Christen, dass es etwas Richtiges und etwas Falsches gibt. Und ganz herausfordernd ist das Wort Heilsexklusivismus. Das wird nächsten Sonntag das Thema sein. Ganz herzliche Einladung. Heilsexklusivismus meint, dass es in Bezug auf das Heil ein Drinnen und Draußen gibt. Dabei, nicht dabei. Und das hat die Gemüter der Religionen, das hat die Gemüter der Gesellschaft seit 2000 Jahren erhitzt. Und das hat die Religionen und auch die Gesellschaft, das Christentum immer wieder mal ganz herzhaft den Mittelfinger zeigen lassen. Das ist also der Konflikt, der im Raum steht. Exklusivismus. Die Tatsache, dass es im Christentum Grenzen gibt. Und jetzt muss man dazu zuerst einmal formal sagen, das ist richtig und doch nicht die ganze Wahrheit. Es ist zwar richtig, dass es nur einen Weg zur Rettung gibt. Ich möchte denjenigen zitieren, der das gesagt hat, Jesus Christus, der Schöpfer von Himmel und Erde und unser Erlöser. Er hat gesagt, ich bin der Weg. Jesus hat nicht gesagt, ich bin einer der Wege. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Das ist Heilsexklusivismus. Niemand kommt zum Vater, denn nur durch Jesus Christus. Und das ist zunächst einmal wahr, das können wir nicht wegdiskutieren. Auf Deutsch, Schweizerdeutsch würde ich sagen, das schlägt keine Geisse weg. Das ist wahr, das hat Jesus gesagt. Und als Christen, da verkünden wir nicht unsere eigene Meinung, sondern das, was im Neuen Testament verkündet ist. Und wie bei jedem Testament, das verlesen wird, muss der Wille des Verstorbenen berücksichtigt werden. Wir kommunizieren nicht unsere eigene Meinung als Christen, sondern das, was Jesus Christus gesagt hat. Wenn also ein Mensch sich stößt an diesem Heilsexklusivismus, am Exklusivismus, dann hat er nicht in erster Linie mit uns eine Auseinandersetzung, sondern mit Jesus Christus selbst, der das sagt. Es ist aber nur die halbe Wahrheit, denn wie wir gesungen haben, ist Gottes Ziel nie auszuschließen. Er ist ein Gott der Liebe, der den Himmel verlassen hat, um das einzubeziehen, was verloren ist. Sein Herz schlägt nicht für Ausgrenzung, sondern sein Herz grenzt für Eingrenzung, für Miteinbeziehung. Wenn also der Finger des Vorwurfs in diesem Konflikt heute ist, ihr Christen, ihr seid ausgrenzend, dann wollen wir das einmal anschauen. Wenn wir auf jemanden zeigen, ist es ja so, dass dann gleichzeitig immer auch drei Finger auf einem zurückzeigen. Und ich möchte drei Punkte jetzt anschauen mit uns. Zwei sind in der Sachebene über der Wasseroberfläche und der dritte Finger ist in der Beziehungsebene. Es geht um Werte. Wenn der Vorwurf im Raum steht, dass wir Christen Grenzen haben, dann würde ich erwidern und sagen, jede Gemeinschaft hat Grenzen. Jede Gemeinschaft hat Regeln und Grenzen. Unser Staat, die Schweiz, wir haben eine Bundesverfassung. Die Gefängnisse sind ein sichtbarer Beweis dafür, dass diese Grenzen auch umgesetzt werden. Jeder Verein hat seine Statuten. Jedes Casino hat Dresscode. Jede Universität hat ihre Kodizes. Es gibt keine Gemeinschaft ohne Grenzen. Wenn also das der Vorwurf ist, dass das Christentum Grenzen per se hat, würde ich sagen, jede Gemeinschaft hat Grenzen. Und der zweite Finger, da will ich sagen, ja, Grenzen sind sogar für das Zusammenleben notwendig. Ich möchte das am Beispiel des Straßenverkehrs deutlich machen. Wo kämen wir hin, wo wären wir, gäbe es keine Straßenverkehrsregeln? Würde einfach jeder fahren, wie er will? Gut, die einen würden sagen, dann wären wir in Italien, aber wo wären wir? Das würde nicht funktionieren. Wenn einfach an der Kreuzung immer derjenige, der Vortritt hat, der das stärkste Auto hat oder am lebensmüdesten unterwegs ist. Nein, wir haben Regeln auch im Straßenverkehr. Und das ist gut so, das ist wichtig zum Schutz, das hilft die ganze Komplexität zu managen. Und das grenzt aber auch aus. Gewisse Menschen werden vom Straßenverkehr ausgeschlossen. Wenn sie die medizinischen Qualifikationen nicht erfüllen, wenn sie zu jung sind, die Prüfung nicht bestehen, werden sie ausgeschlossen. Das ist ein Fakt. Gewisse Fahrzeuge werden vom Verkehr ausgeschlossen, wenn sie die Prüfung nicht bestehen. Und das ist gut so. Es braucht Regeln. Tim Keller, der amerikanische Theologe und Pastor, schreibt: Die Idee einer Gesellschaft, die total offen ist, ist daher eine Illusion. Jede menschliche Gemeinschaft gründet auf bestimmten Überzeugungen und Werten, die automatisch Grenzen schaffen und die einen Menschen in ihren Kreis ein- und andere Menschen ausschließen. Klammer, man würde sich nur vorstellen, dass Christoph Blocher sich bei der SP bewerben würde für den Vorsitz. Nein, das ist völlig klar. Er schreibt weiter: Egal wie tolerant und flexibel die übrigen Mitglieder der jeweiligen Gruppe sind, der Tag kommt, wo sie den Rebellen sagen müssen, du kannst nicht mehr bei uns mitmachen, da du unsere Anliegen nicht mehr teilst. Das ist mein Zwischenfazit. Es gibt keine Gemeinschaft ohne Grenzen. Und diese Grenzen sind notwendig. Das sind die zwei Finger, die auf jeden zurückzeigen, der sagt, ihr habt im Christentum Regeln und Grenzen. Und ich meine, diese zwei Punkte zeigen, es ist nicht die Tatsache an sich, dass es im Christentum Regeln und Grenzen gibt. Und jetzt wechsle ich von der Sachebene unter das Wasser. Ich glaube, der Konflikt dreht sich um die Werte hinter den Regeln. Da spielt der Konflikt zentral ab und da müssen wir hinschauen. Und da zeigt nun ein dritter Finger zurück auf jeden, der dem Christentum einen Vorwurf macht, dass es Grenzen gibt. Es ist nicht so sehr die Grenze, sondern der Wert, der diese Person wahrscheinlich stört. Und da ist mein dritter Finger: Ohne Christus wird es nicht besser, sondern schlechter. Und jetzt wird das etwas provokativ. Dieser Versuch wurde gemacht, man hat gesagt, das Christentum ist einengend, wir müssen Gott beseitigen. Im 20. Jahrhundert hat Europa Gott angefangen, an den Rand zu drücken. Europa wurde entchristianisiert. Europa hat sich von Gott verabschiedet. Und ausgebreitet hat sich der Atheismus. Ist auch vom Griechischen, A heißt ohne und Theos heißt Gott. Ist also eine Überzeugung, dass es keinen Gott gibt. Und aus diesem Atheismus sind Werte entstanden, die zu Normen geführt haben, die lebensverachtender nicht sein könnten. Aus dem Atheismus sind im 20. Jahrhundert Ideologien entstanden, die nicht nur ganz klare Grenzen hatten, sondern die zum Tod geführt haben. So gibt es zum Beispiel den Nationalsozialismus und den Kommunismus. Beides ganz dezidiert nicht christliche Ideologien. Und aus dem Nationalsozialismus und dem Kommunismus erwuchsen 100 Millionen Tote im 20. Jahrhundert. Es ist nicht so, dass es im Nationalsozialismus und im Kommunismus, weil es keinen Gott mehr gab, keine Grenzen gab. Jeder, der die Geschichtsbücher anschaut, der weiß, im Nationalsozialismus und im Kommunismus hat es sehr wohl Grenzen gegeben. Da gab es sehr wohl ein Dabei und ein Nicht-Dabei. Entweder gehörst du dazu oder nicht dazu. Die Werte, die zu diesen Normen geführt haben, waren zutiefst lebensfeindlich und menschenverachtend. Es gibt eine zweite Sache, und zwar ist es die sexuelle Revolution, die im 20. Jahrhundert aus dem Atheismus erwachsen ist. Und die sexuelle Revolution hat nicht nur dazu geführt, zur Verstärkung dieser ganzen Pornoindustrie, die im Kern zutiefst frauenverachtend ist, sondern sie hat auch zur Legalisierung der Abtreibung geführt, der Tötung von ungeborenem Leben. So wie im Kommunismus und im Nationalsozialismus hauptsächlich Menschen, die gelebt haben, getötet wurden, nicht nur, aber vor allem, so wurden durch die sexuelle Revolution, die Legalisierung der Abtreibung, laut WHO alleine im vergangenen Jahr 2022 73 Millionen Menschen getötet weltweit. 2022, die WHO. Vorsichtig gerechnet ist das seit den 70ern 2,5 Milliarden Menschen. Ich glaube, wenn man in die Geschichte schaut, ehrlich in die Geschichte schaut, muss man sagen, ohne Christus wird es nicht besser. Deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass von Christus her die Werte entstehen, gegeben werden, die zu den besten Normen führen, innerhalb welcher das beste Leben zu finden ist. Tim Keller sagt, Freiheit ist nicht so sehr die Abwesenheit von Grenzen, als vielmehr die Kunst, sich in die richtigen Grenzen zu setzen. Die Frage, die nun im Raum steht, ist, wer weiß denn eigentlich, was gut ist für uns Menschen und was nicht gut ist für uns? Diese Frage behandelt Gott im allerersten Buch der Bibel, im Kapitel 1, Vers 16 schreibt Gott, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf sie als Mann und Frau. Und dann steht im Vers 16 und 17, und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Die Geschichte zeigt, dass die Menschen nach dieser Frucht gegriffen haben. Sie haben versucht, selber zu definieren, was gut und böse ist. Und die Geschichte zeigt von Anfang an und durch die ganze Menschheit, besonders im 20. und 21. Jahrhundert, dass der Mensch nicht fähig ist, aus sich selbst zu definieren, was gut ist für ihn. Ich habe heute einen Ehrengast bei mir, zwei Ehrengäste. Ich muss im Auftrag des Besitzers noch erwähnen, für alle Tierfreunde, dass die normalerweise in einem großen Teich glücklich zu Hause sind. Die sind nur hier bei heute zu Besuch für diese Predigt. Ich habe hier zwei Fische. Diese Fische, die leben jetzt im Moment in diesem Aquarium. Und die werden eingegrenzt durch Glas. Und jetzt könnte man sagen, das ist Eingrenzung für diese Fische. Kommt, lasst uns diese Grenzen zerstören, wir müssen diesen Fischen mehr Freiheit geben. Aber wisst ihr, was passiert? Die Fische würden sterben. Das Wasser würde zerfließen. Es gäbe etwas Schaden. Und die Fische würden sterben. Tim Keller schreibt, Freiheit ist nicht die Abwesenheit von Einschränkungen, sondern das Finden der richtigen Einschränkungen, die zu unserem Wesen passen und uns befreien. Natürlich wird der Fisch in diesem Aquarium eingegrenzt, aber diese Eingrenzung behält das Wasser zusammen. Das Wasser ist der Ort, in dem die Fische leben können. Sobald die Fische hier auf dieser Bühne wären, würden sie in der Kürze sterben. Dieses Bild steht dafür, dass der Mensch nach einem gewissen Wesen geschaffen worden ist und dass es gewisse Umstände und Situationen, Überzeugungen, Werte gibt, die dem Menschen gut tun und andere Dinge nicht. Der Mensch ist nicht gemacht für jede Ideologie. Europa hat im Zuge der Aufklärung Gott an den Rand gestellt. Das hat zunächst unser Denken in der Gesellschaft, in der Politik und in der Wirtschaft verändert und dann aber auch in großen Teilen der Kirche. Der Mensch ist von der Theonomie zur Autonomie gewechselt. Das sind zwei Wörter mit griechischem Ursprung, Theo von Gott und Nomie von Gesetz. Heißt also, dass Gott uns sagt, was gut ist. Das war Europa vor der Aufklärung. Die Überzeugung, dass Werte und Normen von christlicher Moral, von der Offenbarung vom Wort Gottes her definiert werden. Das war Europa vor der Aufklärung in großen Teilen. Und dann ist etwas passiert, man hat sich von dem verabschiedet und ist zur Autonomie. Auto, das Wort dahinter ist selbst, also man hat selbst sich die Gesetze gegeben und versucht zu sagen, was gut ist für den Menschen und was nicht. In diesem Bild gesprochen, die Grenzen wurden gesprengt. Der Fisch in Europa hat das Aquarium verlassen und vegetiert seither in großen Teilen kümmerlich dahin, müsste dringend wieder zurück in den guten Lebensraum. Jesus Christus hat uns diese Grenzen geschaffen. Diese Grenzen sind das Doppelgebot der Liebe. Liebe Gott, deinen Nächsten, liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft und liebe den Nächsten wie dich selbst. Das sind diese beiden Grenzen, die Gott uns gegeben hat. Und wenn wir innerhalb von diesen beiden Grenzen leben, dass all unser Tun zur Liebe, in der Liebe zu Gott motiviert ist und all unser Handeln innerhalb der Liebe zum Nächsten definiert ist, dann befinden wir uns innerhalb dieser guten Grenzen Gottes. Und der Wert, der hinter diesen Grenzen steht, ist die Agape-Liebe Gottes. Und jetzt wird es nochmals etwas provokativ. Das ist meine Aufgabe heute Morgen. Es ist eben die Agape-Liebe, die zu diesen Grenzen führt. Viele würden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, Liebe ist super. Aber wieso schließt dann ein Gott der Liebe Menschen einmal ewig aus seinem Himmel aus? Müsste nicht gerade diese Liebe grenzenlos offen sein? Tim Keller schreibt, Liebe, die höchste Freiheit, ist einschränkender, als wir vielleicht denken. Diese Agape-Liebe, die zu diesen Grenzen, dem Doppelgebot der Liebe führt, die ist nicht beliebig. Wir können diese Liebe nicht mit allem füllen, was wir wollen, sondern Gott definiert sie. Wir finden die Bedeutung dieser Agape-Liebe nicht in einem Lexikon oder auf Wikipedia, sondern in der Bibel, welche das Leben und Sterben von Jesus dokumentiert. Philipper 2, Vers 6 bis 7, dort steht er, Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Diese Agape-Liebe, der Wert, die Agape-Liebe hat Jesus einschränken lassen. Jesus hatte alles im Himmel. Aber diese Liebe zu uns hat ihn sich einschränken lassen, hat seine Privilegien aufgegeben im Himmel und wurde Mensch. Bis zum Kreuz, wo er dann gesagt hat, kurz vorher, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Diese Agape-Liebe, die Jesus angetrieben hat, hat ihn in seiner Freiheit eingegrenzt zum Wohle von uns. Die Liebe ist der befreiendste Freiheitsverlust, den es gibt. Das schreibt Tim Keller. Und da entzündet sich der Konflikt. Sind wir bereit, uns Gott unterzuordnen? Sind wir bereit, auf seine Definition von Gut und Böse, von richtig und falsch zu vertrauen? Wollen wir innerhalb seiner Grenzen leben oder wollen wir selber Grenzen definieren? Hier liegt die zentrale Frage für heute Morgen. Ich bin überzeugt, dass das Christentum keine Zwangsjacke ist, sondern ein Lebensraum. Wenn wir nach den Werten Gottes leben, nach seiner Agape-Liebe, dann führt uns das in die Beziehung zu Gott. Dann führt uns das in einen Lebensraum, wo das gute Leben zu finden ist. Und dazu möchte ich dich heute Morgen einladen. Wenn du heute Morgen gekommen bist mit diesem Vorwurf in deiner Hand oder per Internet zuschaust und das dein Finger ist, mit dem du auf das Christentum zeigst, das dich davon abhält, dann möchte ich dich einladen dazu. Wir haben gesehen, dass Grenzen ganz normal sind. Es gibt keinen Ort ohne Grenzen. Die Frage ist also nicht so sehr, gibt es irgendwo einen Ort, wo keine Grenzen sind, sondern die Frage ist, nach welchen Werten will ich mein Leben gestalten? Die Frage ist, welche Werte sind dann die, die zum guten Leben führen? Und ich lade dich ein, einzutauchen in die Gegenwart Gottes. Denn ich bin überzeugt, und jetzt wird es auch persönlich, dass Jesus Christus der Ort ist, wo wahres Leben ist. Mich stören nicht so sehr die Grenzen, manchmal schon. Aber ich weiß, dass hier das gute Leben ist. Und ich wünsche mir für dich, dass auch du dieses gute Leben kennenlernen kannst. Und dafür möchte ich beten. Jesus, du siehst das sehr herausfordernde Thema von heute. Jesus, du siehst auch, wenn das Thema heute Morgen aufwühlt, provoziert, verärgert, vielleicht auch Verletzungen geschehen sind. Vielleicht wurdest du ausgegrenzt, verletzt, auch vielleicht von Christen, die zwar an den guten Gott glauben, aber sich nicht immer so verhalten. Da möchte ich bitten, Gott, dass du diesen Menschen begegnest. Dass du in ihr Leben trittst und dass sie eintauchen dürfen in deine Gegenwart. Dass sie erleben dürfen, dass du ein guter Gott bist, der es gut mit ihnen meint. Und dass sie dort bei dir in deiner Gegenwart wie ein Fisch zu Hause im Wasser sind und Leben finden dürfen. Ich bitte dich für all die Menschen, die irgendwo in eigenen Konstrukten leben und irgendwie merken, dass ihnen das Wasser des Lebens fehlt. Dass sie zu dir, der Quelle des Lebens, finden dürfen. Und dass du ihnen Leben im Überfluss gibst. Amen.